Kann man der Bibel vertrauen? Wie glaubwürdig ist das, was da drinnen steht? Ist das, was da drinnen steht, wirklich passiert? Ist das richtig überliefert? Ist das wahr oder sind das erfundene Geschichten? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Es hat schon ganz am Anfang Angriffe auf die Heilige Schrift, auf die Bibel gegeben. Es beginnt am Anfang, circa 140 nach Christus, ein gewisser Herr Marzion, der geboren worden ist in Sinope am Schwarzen Meer. Der war ein Schiffsreeder, ein Kaufmann, ein reicher Mann. Und der hat eine eigene Liste aufgestellt von Büchern der Bibel, die seiner Meinung nach Heilige Schrift sind. Warum er das gemacht hat, muss ich ein bisschen ausholen. Dieser Marzian hat eine Lehre vertreten von zwei konkurrierenden Göttern. Der erste Gott, der böse Gott, der Gott des Alten Testaments, der sogenannte Demiurg, hat er den genannt, der hat durch die Schöpfung das Gute, den Geist, das Geistliche in die Materie hineingerissen, in die böse Materie. Und das ist eigentlich das Böse für Marzion, der Schöpfer, der das Geistliche in die Materie, in das Fleischliche hinunterzieht. Und dann hat es da für ihn gegeben, den Gott des Neuen Testaments, den Gott des Geistes und der Wahrheit und so weiter. Und der hat seinen Sohn, Jesus Christus, und da ist er ziemlich sicher, unabsichtlich in die Welt hinuntergeschickt. Das war nicht beabsichtigt, laut seiner Lehre, sondern unabsichtlich. Und dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, ist auch nicht in einen wirklichen Körper hinuntergekommen, sondern das war nur ein Scheinkörper. Das hat nur so ausgeschaut wie, das hat sich nur angefühlt wie, das war aber nicht echt, weil der Sohn des guten Gottes kann ja nicht in die böse Materie hineingehen. Und dieser Marzion hat gesagt, okay, erstens einmal, das Alte Testament ist nicht Heilige Schrift. Und dann hat er das ganze Neue Testament durchforstet und hat all das weggestrichen, was sozusagen positiv gegenüber dem Körper, der Schöpfung und all dem, was leiblich war, drinnen ist. Sexualität hat er rausgestrichen, das ist nichts Gutes, das kann nichts Gutes sein. Sexualität ist sogar etwas Böses, weil wenn zwei Menschen zusammenkommen und es entsteht ein Kind, dann wird wieder ein reiner Geist in die böse Materie hinuntergezogen. Ja? Und der hat gesagt, das, was ich da jetzt habe, nur das ist Heilige Schrift. Alles andere ist nicht Heilige Schrift. Und auf das hat die Kirche reagieren müssen, weil das ist eine relativ starke Kirche geworden im Laufe der Jahrhunderte. Und im 5. Jahrhundert im 4. Jahrhundert hat dann die Kirche darauf reagieren müssen. Das ist eine starke Kirche geworden, eine sehr asketische Kirche, und die Einflüsse von diesem Gedankengut haben wir bis heute. Denn die ganze Geschichte mit den Mönchen und Nonnen, Leute, die keinen Sex haben, die besonders asketisch sind, sind besonders heilig. Ja? Das ist das, was von dieser Irrlehre immer noch im Christentum drinsteckt. Und das ist von diesem Marzion. Und weil der gesagt hat, nur das sind die Heiligen Schriften, hat die Kirche sich was überlegen müssen. Und da gab es eine Synode, die sogenannte Synode von Hippo im Jahr 393 nach Christus. Und da haben sich wichtige Kirchenvertreter zusammengefunden und haben versucht herauszufinden, was ist wirklich Heilige Schrift. Und die haben sozusagen herausgefunden, dass das, was wir hier in der Hand haben, dass das Alte Testament und die Paulusbriefe, die Evangelien, die Offenbarung, dass das Heilige Schrift ist. 393 nach Christi, Synode von Hippo. Heilige Schrift, dieses Buch. Damit hätten wir mal den ersten Angriff abgewehrt gehabt, aber dann ist es weitergegangen. Und zwar fast ein Jahrtausend, ein bisschen später, hat man dann gesagt, naja, wir wissen jetzt, das ist jetzt Gottes Wort, das ist auf der Synode geklärt worden, aber wer sagt denn, dass das auch richtig überliefert worden ist? Das ist jetzt schon ein Jahrtausend her, vielleicht ein noch ein paar Jahrhunderte mehr. Und das ist ja immer wieder abgeschrieben worden. Wir haben ja das Original nicht. Da kann ja so viel Fehler passiert sein, da kann ja so viel verändert worden sein, da kann ja so viel verfälscht worden sein, dass wir gar nicht mehr das haben, was zum Beispiel der Lukas im Original geschrieben hat. Wer von euch kennt Julius Caesar? Ja, ich glaube, jeder kennt den. Es gibt niemanden, der den nicht kennt. Und wir wissen, dass Julius Caesar Gallien erobert hat. Und zwar ganz Gallien. Hat kein Dorf stehen gelassen, sondern wirklich ganz Gallien. Und das wissen wir, weil dieser Julius Caesar ein Buch geschrieben hat mit dem Titel De Bello Gallico auf Deutsch, was so viel heißt, der gallische Krieg. Das hat er selber geschrieben. Das steht da in diesem Manuskript drinnen. Und er hat ganz genau aufgeschrieben, wie er das gemacht hat. Und es gibt, Julius Caesar hat gelebt im Jahr vom Jahr 100 vor bis in das Jahr 44 vor Christus. Ist schon eine Zeitl her, also ganze, ganz lange Zeit. Und es gibt von diesem Buch, De Bello Gallico, gibt es ganze 10 Manuskripte. Und das allerfrüheste, das heißt, am nähersten dran ist zur Lebenszeit Jesus, von Julius Caesar, stammt aus dem Jahr 900 nach Christus. Das heißt, man kann sagen, 50 vor in etwa ist Gallien erobert worden. Wir haben ein Buch, das 900 nach. Das heißt, zwischen dem Ereignis und dem Buch, das wir haben, sind 950 Jahre vergangen. Wie wahrscheinlich ist es, dass da Dinge verfälscht worden sind, verändert worden sind, hineingeflossen sind, die nicht mehr dem Ereignis entsprechen, das stattgefunden hat. Die Historiker sagen, das stimmt. Es sind 950 Jahre Unterschied, es gibt nur 10 Manuskripte und es gibt niemanden, der anzweifelt, dass Caesar Gallien erobert hat. Schauen wir weiter. Es gibt Julius Caesar ist, wie gesagt, diese ganzen historischen Bücher, diese Bücher aus der Antike haben circa zwischen 5 Büchern und 200 Büchern, die es gibt. Ja, der am meisten hat, ist ein gewisser Herr Demosthenes. Das war ein Redner, ein griechischer Philosoph. Das war der nicht reden hat können, der sich selber Reden vor Leuten beibringen hat müssen. Der hat einen Sprachfehler gehabt. Der hat einen Stein in den Mund genommen und hat mit diesem Stein im Mund geredet, um deutlich sprechen zu lernen. Das ist auch der dann gegen das Meer gesprochen hat, damit er laut reden kann. Und er hat ein Buch geschrieben über Rhetorik, seine Lehrmethoden aufgeschrieben. Und von dem gibt es 200 Manuskripte. Und die Zeitspanne zwischen seiner Lebenszeit und dem ersten Manuskript, das wir haben, sind 1300 Jahre. Also auch da ist eine Riesenzeitspanne, wo so viel schief gehen hätte können. Und trotzdem behauptet niemand, dass das, was da drinnen steht, nicht vom Herrn Demosthenes ist und genau das ist, was er aufgeschrieben hat. Das Interessante ist, dass man bei der Bibel das sehr wohl sagt. Ja? Wir haben da die Bibel, aber das gibt es ja nicht, was da drin steht. Da muss so viel falsch sein, so viel verfälscht worden sein. Das gibt es ja gar nicht. Und jetzt möchte ich mal mit euch ein bisschen genauer die Überlieferungen oder die Manuskripte der Bibel anschauen. Und zwar haben wir das Neue Testament. Ich habe jetzt die durchschnittliche Lehrmeinung genommen, die, auf die sich alle Theologen einigen können. Es gibt Theologen, die das, was ich da aufgeschrieben hatte, sagen, nein, das war früher. Es gibt welche, die sagen, nein, das war später. Aber die Mehrzahl der Theologen haben sich auf das geeinigt, was ich jetzt sage. Also, es gibt die paulinischen Briefe. Die sind laut den Theologen zwischen 51 bis 62 nach Christus entstanden. Das ist der erste Teil des Neuen Testaments. Und da sagt man, in dem Zeitraum hat das funktioniert. Das nächste war das Markus-Evangelium. Das ist dann etwas später, zwischen 64 und 70 nach Christus entstanden. Dann Matthäus, Lukas und Apostelgeschichte zwischen 80 und 85 nach Christus. Und das Johannes-Evangelium und die Offenbarung circa 100 nach Christus. Und jetzt ratet einmal, wie viele Handschriften des Neuen Testamentes gibt es. Und zwar Handschriften, meine ich, wo entweder vollständig bis zu einem großen Teil des Neuen Testaments. 5.000 ist ein bisschen mehr als Julius Caesar, oder? Und zwar sind das die, die fast vollständig. Wenn man alles zusammenrechnet vom Neuen Testament, wo es Stückerl gibt, Futzerl gibt, teilweise bis zu einer Größe von einem Daumennagel, sind das 400.000 Stücke. Und zwar 400.000 Stücke nur von Neuem Testament, von der Bibel, das man als Bibel verwendet hat und in der griechischen Sprache. Wenn ich jetzt noch dazu rechne, die in andere Sprachen übersetzte Neue Testamente, in, keine Ahnung, Aramäisch, in Syrisch, in Ägyptisch, in Sprachen in der Umgebung. Und ich nehme jetzt noch dazu die theologischen Werke der Kirchenväter des 4. bis 6. Jahrhunderts. Die haben theologische Werke geschrieben und natürlich war das Neue Testament, war die Bibel sozusagen Grundlage dessen und die haben das zitiert. Und wenn ich jetzt noch dazu nehme die Predigten, die natürlich auch einen Bibeltext als Grundlage habe, dann habe ich circa 1 Million Fragmente allein vom Neuen Testament. Ist ein kleiner Unterschied zwischen 10 Manuskripte und 1 Million. Also das Neue Testament ist in einer Weise an Vielfältigkeit überliefert, wie sonst kein antikes Buch. Wenn ich jetzt nehmen würde, ich würde alle Dinge nehmen, die Originalbibeln sind, würde das auf einen Haufen schmeißen, würde das anzünden und würde nur die Zitate von Predigten der Kirchenväter nehmen, hätte ich das Neue Testament immer noch vollständig. Und zwar in genau der Qualität, wie da drinnen steht. Da wäre nicht eine andere Schreibweise, ein anderes Ding, sondern genau das, was da drinnen ist. Ja, wir haben eine Überfülle an Manuskripten des Neuen Testaments. Und wir können ganz sicher sein, dass wir das Original haben. Denn das älteste Stück, das gefunden worden ist, das am nähersten dran ist zu den Ereignissen, stammt aus dem Jahr 125 nach Christus. Wenn man sagt, Christus war 30 nach sozusagen, hat er gelebt, da sind diese Ereignisse passiert. Und wir haben ein Stückchen von einem Evangelium, 125 nach Christus, dann sind das 95 Jahre. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen 950 oder 1300 Jahre nachdem. Das heißt, wir sind um etliches näher an den Ereignissen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir näher an dem dran sind, was wirklich da passiert ist, ist um das Zehnfache höher als bei allen anderen historischen Büchern. Allein das ist schon ein Argument, dass man der Bibel vertrauen kann. Es gibt ganze 4 wichtige Papyre, die wir haben, die zwischen dem Jahr 150 und 400 nach gibt. Wenn wir nur die 4 hätten, hätten wir auch das ganze Neue Testament. Also wir brauchen diese Überfülle gar nicht, aber interessanterweise dürfte jemand gesorgt haben dafür, dass wir genug davon haben, dass keiner behaupten kann, wir haben nicht den Urtext. So, das war jetzt das Neue Testament. Das ist ein Teil der Bibel, da kann man sagen, okay, da wissen wir jetzt genau, wir haben was die Autoren geschrieben haben, haben wir da in der Hand. Wie war das mit dem Alten Testament? Das Alte Testament ist ein bisschen anders. Da haben wir in etwa dasselbe wie die Geschichte mit Julius Caesar. Wir haben vom Alten Testament nicht viele Manuskripte. Es gibt ein paar, wo wir die vollständig haben, ein paar, die wir ganz haben und wir haben eigentlich keine kleinen Fragmente. Und zwar hat das einen Grund, weil die Juden eine andere Überlieferungstradition haben. Ja, die Juden machen das so und zwar gilt das bis heute. Was ich da erzähle, gilt bis heute. In der jüdischen Tradition gibt es Regeln und zwar ganz genaue Regeln, wie man die Heilige Schrift zu kopieren hat. Und die waren äußerst strikt. Das fängt an, Erstens einmal, in welcher Kleidung die Person das zu kopieren hat. Der kann nicht im Trainingsanzug dort sitzen, sondern der muss in dem Anzug dort sitzen, in dem er in den Gottesdienst gehen würde. Das heißt, mit der Kippa, mit dem Tuch, das er hat, mit einem schönen Gewand, dem Anlass entsprechend. Er hat mit dem Wort Gottes zu tun. Er darf dort nicht unausgeschlafen kommen. Er muss gebadet haben. Ja? Und erst wenn das erfüllt ist, dann ist diese Person würdig, sozusagen, sich an die Arbeit zu machen. Es wird dann auch noch ganz genau bestimmt, mit welchen Werkzeugen er dort zu arbeiten hat. Wie die Tinte sein muss. Es gibt ein ganz ein genaues Rezept, wie die Tinte zusammengesetzt sein muss, mit dem das geschrieben worden ist. Es wird ganz genau auch erklärt, wie man schreibt auf Pergament, wie alt das Tier ist, dass es vollkommen gesund sein muss, auch wie das Ganze dann gebunden wird, wenn es ein Buch ist. Es muss mit Sehnen zusammengenäht werden von einem reinen Tier und so weiter und so weiter. Da gibt es die irrsinnigsten Regeln. Es gibt ganz genaue Regeln, wie viele Buchstaben auf einem so einem Blatt sein müssen, wie der Abstand zwischen den Buchstaben sein muss und wie der Abstand der Zeilen sein muss. Und wenn eines dieser Blätter geschrieben worden ist, dann ist eine Kommission zusammengetreten oder macht das immer noch, die genau kontrolliert, ob das auch wirklich so ist. Und erst wenn die sagt, das ist in Ordnung, dann gilt dieses Ding als heilige Schrift. Wie gesagt, wir haben Stücke des Alten Testaments circa aus dem Jahr 1000 nach Christi. Also um 1000 gibt es die Stücke, die ältesten, die wir haben. Und da hat man gesagt, okay, und da gibt es jetzt, entstanden ist das, was weiß ich, 1500 vor, da ist jetzt ein Riesenabstand von 2500 Jahren von den ersten Stücken, sagen wir. Also da kann jetzt was passiert sein. Bis man vor circa 70 Jahren in Qumran Tontöpfe gefunden hat, mit Teilen des Alten Testaments. Und eine ganz wichtige Rolle ist die Jesaja-Rolle. Die kann man sich in Israel anschauen. Ja? Dort, das ist ein Riesengebäude, das von einem Tonkrug nachempfunden worden ist. Und da ist das innen drinnen. Und da hat man dann kontrolliert, ob es irgendwelche Abweichungen gibt. Denn die Qumran-Rollen sind aus dem Jahr 100 nach Christus. Das heißt, 900 Jahre vor dem, was wir zuerst als Ältestes gehabt haben. Und wie die Wissenschaftler das verglichen haben, haben die gemerkt, es gab keinen Unterschied. Das ist so genau abgeschrieben worden, so genau überliefert worden, dass es da keine Abweichung gegeben hat. Und von daher wissen wir, dass das, was wir als Altes Testament haben, genau so genau überliefert worden ist wie das Neue Testament. Es gibt kein Buch der Antike, das besser überliefert worden ist als die Bibel. Da würden sich alle anderen antiken Wissenschaftler die Finger abschlecken, wenn das nur ein Bruchteil von dem wäre, wie die Bibel überliefert worden ist. Also man kann darauf vertrauen, wir haben das, was die Autoren geschrieben haben, eins zu eins selber in der Hand. So, man kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt überliefert, das ist geschrieben worden und weiter, aber wie kommen wir drauf, dass das Wort Gottes ist? Das haben ja Menschen geschrieben. Das hat ja nicht Gott selber geschrieben, das ist ja keine Schriftrolle, die vom Himmel gefallen ist, wo drunter schreibt, wo drunter geschrieben hat, Gott habe ich geschrieben, Unterschrift, zack. Ja? Warum ist das Wort Gottes? Wie sind die Typen von Hippo im 4. Jahrhundert draufgekommen, dass das Wort Gottes sein muss? Da könnte man ja genauso sagen, ich nehme einen Artikel von der Kronenzeitung und behaupte, das ist Wort Gottes. Hat auch ein Mensch geschrieben. Und da gibt es ja wohl einen Unterschied. Und da sagt, gibt die Bibel selber eine Antwort. Und zwar steht da, denn, also 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja, die Heilige Schrift, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Das ist richtig. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, Sie ist nicht von Gott diktiert worden und der Mensch war nur die Schreibmaschine, die das aufgeschrieben hat. Nein, sie ist von Gott eingegeben. Der Fachbegriff ist, die Bibel ist inspiriert. Sie ist durch Gottes Geist in den Menschen hineingehaucht worden. Zum Beispiel am Beispiel von Lukas. Gott hat die Persönlichkeit von Lukas, seinen Schreibstil, seine Sichtweise gebraucht, um durch den Lukas Heilige Schrift zu schaffen. Wir Christen sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind keine Werkzeuge. So wie er uns geschaffen hat, sind wir geeignet, sein Werk in der Welt zu tun. Wir müssen nicht uns selber auslöschen und ganz uns im Göttlichen auflösen und ganz göttlich werden. Nein, ich mit all meiner Menschlichkeit bin genau richtig für das, was Gott will. Und genau das ist passiert bei den Autoren der Bibel, die die Heilige Schrift geschaffen haben. Ihr Stil, ihr Wortschatz, ihre Sichtweise, ihre Persönlichkeit ist von Gott genutzt worden, um Gott, um sein Werk in diese Welt zu tragen. Wenn ich einen Bibeltext lese und zum Beispiel das Buch Mormon lese, das ja auch behauptet, Wort Gottes zu sein, dann gibt es da einen Unterschied. Ich brauche diese beiden Bücher nur nebeneinander zu legen, das eine zu lesen und das andere zu lesen. Und ich werde einen Unterschied merken. Das kann jeder selber ausprobieren. Das habe ich selber auch ausprobiert. Ja? Was ich da erzähle, das ist auch der Grund, warum ich der Bibel vertraue. In der Bibel spürt man eine andere Qualität. Da steckt der Geist Gottes dahinter. Das Buch Mormon ist Menschenwort. Da ist kein Leben dahinter. Während die Bibel ist inspiriert, da ist der Geist Gottes drinnen. Und das ist ein lebendiges Wort. Die Bibel sagt selber in Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis uns in unser Innerstes ein, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Zwischen Gottes Wort und Menschenwort. Und das ist das, was die Christen in Hypo festgestellt haben. Es gab unzählige Evangelien, die herumgeschwirrt sind. Und da war es sozusagen, um festzustellen, was ist davon ist wirklich Wort Gottes. Und man hat sich diese Evangelien angeschaut und hat gesagt, und wo ist Gottes Geist in diesen Schriften? Und das waren die, die sie herausgefunden haben. Das, was wir hier als Bibel haben. Alles andere hatte nicht diese Qualität. Da war kein Geist Gottes spürbar. Und das ist ja nichts, das nur die damals gespürt haben oder dass wir Christen jetzt hier spüren oder wir paar, die da jetzt hier in der Vineyard sind, sondern das können Millionen Menschen auf dieser Welt immer noch spüren. Es gibt immer noch Menschen, die durch zufälliges Bibellesen unter Anführungszeichen in Kontakt mit Gott geraten. Ja? In islamischen Ländern gibt es genug Berichte, wo einfach jemand eine Bibel in die Hand fällt und der halt zu lesen beginnt. Und erlebt, dass da Gott redet. Aber jetzt könnte man sagen, naja, das mag schon sein, aber das sind doch so ganz komische Dinge in der Bibel. Da steht zum Beispiel irgendwas von einer Schöpfung. Und wir wissen doch ganz genau, wir sind ja wissenschaftlich gebildet, wir haben da die Evolution. Das Leben ist nicht durch Gott geschaffen, sondern das ist einfach entstanden. Oder wir haben da die Geschichte mit Jonah. Der ist von einem Wal geschluckt worden, wieder ausgespuckt worden und solche Sachen. Also da gibt es doch ganze Menge Sachen, die sind doch vollkommen unglaubwürdig. Ja, es gibt eine ganze Menge Sachen. Und zwar, in der Bibel wird ein Volk erwähnt, das Hethiter genannt wird. Ja? Und zwar, hat man von der Existenz dieses Volkes nichts gewusst. Es ist wirklich nur in der Bibel erwähnt worden. Und da haben die Historiker gesagt, Freunde, schaut mal, die Bibel erzählt doch einen Blödsinn. Die Hethiter gibt es gar nicht. Ja, das ist eine Erfindung. Die Bibel ist nicht wahr. Die Bibel lügt. Das Interessante ist, dass man im Jahr 1905 in der heutigen Türkei die Hauptstadt des Hethitischen Reiches gefunden hat. Man hat dort Inschriften gefunden, man hat dort Bauten gefunden und wir sind mittlerweile heute so weit, dass wir nicht nur wissen, dass es die Hethiter gegeben hat und dass es ein Großreich war, dass es eine Großmacht war, die mit den Ägyptern konkurriert hat, sondern wir können sogar deren Sprache mittlerweile lesen, deren Schriftzeichen übersetzen. Ja? Also da hat die Bibel sozusagen die Wissenschaft überholt. Ja, man hat gesagt, Bibel lügt, gibt's nicht. Nein, man ist draufgekommen, die Bibel lügt doch nicht. Oder, wenn wir gerade bei Jona waren. Beim Jona gibt es eine Geschichte, wo Jona in Ninive unterwegs ist und dort die mieseste Predigt sozusagen der Bibel ablegt. Er geht nämlich nur dorthin, stellt sich auf den Marktplatz und schreit, in 3 Tagen wird Ninive untergehen. Dreht sich um, geht raus und setzt sich auf einen Hügel, sozusagen außerhalb von Ninive, um jetzt zuzuschauen, wie die Stadt Ninive untergeht. Und nach 3 Tagen passiert nichts. Denn die Leute von Ninive haben Buße getan. Die haben Gott gesagt, ja Gott, du hast recht, wir haben Mist gebaut und es tut uns leid und wir wollen das tun, was du sagst. Und Gott war gnädig. Daraufhin hat sich der Jona aufgeregt und hat sich bei Gott beschwert. Ich habe ja gewusst, dass du jetzt nicht das tust, was du sagst und so weiter und so weiter. Und dann hat Gott interessanterweise nichts gesagt, sondern etwas getan. Laut Bibel hat er eine Staude wachsen lassen über Nacht und unter dieser Staude hat sich dann der Jona in den Schatten legen können. Es war nämlich sehr heiß zu der Zeit. Da hat man jetzt gesagt, haha, die Bibel lügt, das gibt's nicht. Eine Pflanze, die innerhalb einer Nacht so hoch wächst, dass man sich drunter setzen kann in den Schatten, gibt es nicht. Die Botaniker sind draufgekommen, gibt es doch. Und zwar gibt es wirklich in der Gegend die sogenannte Rizinusstaude, heißt das. Wer von euch kennt Rizinusöl? Das kommt von dort, das ist ein Abführmittel. Das gewinnt man aus den Samen dieses Strauches. Ja? Und der wächst wirklich so schnell, dass das innerhalb einer Nacht so hoch sein kann, dass man sich schon drunter legen kann und im Schatten liegen kann. Das funktioniert. Ja? Nächsten Tag, also Jona freut sich über die Staude, legt sich da drunter, ist im Schatten, ist super, schmollt wahrscheinlich. Und dann lässt Gott laut Bibel in der Nacht einen Wurm kommen, der die Wurzeln dieser Staude anfrisst und die verwelkt und verdörrt. Und da hat man jetzt gesagt, das kann nicht stimmen. Die Rizinusstaude ist so giftig, dass kein Tier das anknabbern kann. Und das Ding ist wirklich giftig. Wenn du dir ein Blatt nimmst, von dem kurz abbeißt, das runterschlucken würdest, würdest du sterben. Rizinus ist tödlich giftig. Das Einzige, was interessanterweise nicht giftig ist, sind die Samen. Und auch da ist Gift drinnen, nur wenn man das presst, das Gift ist nicht fettlöslich. Deswegen kannst du das Rizinusöl trinken und du kriegst nur Durchfall. Ja, das Einzige, was nicht giftig ist. Und da hat man gesagt, schon wieder gelogen, die Bibel lügt. Bis man, und zwar habe ich da ebenfalls einen Artikel, und zwar haben Botaniker und Wissenschaftler, wissen das heute besser, erst vor 8 Jahren entdeckten Forscher eine Nachtfalterraupe aus der Familie der Bärenspinner. Der genaue Name, der wissenschaftliche, lautet Olepa schleinii. Diese Raupe frisst ausschließlich an Rizinus und ist nachtaktiv. Das heißt, und ich habe mir ein Bild von dieser Raupe rausgesucht im Internet, die ist circa so groß und rosa. Die schaut aus wie ein Wurm. Ja? Und auch da hat sich die Bibel wieder als richtig erwiesen. Wenn man genau nachforscht, wenn man wirklich die Wahrheit wissen möchte, dann bestätigt sich das, was in der Bibel steht. Noch etwas. Wenn wir gerade dabei sind. Es gibt im Neuen Testament den Pontius Pilatus. Der wird als Präfekt bezeichnet im Neuen Testament. Das Interessante ist, das ist ein Titel, den es in den römischen Quellen nicht gibt. Ja, die Historiker haben gesagt, Freunde, Bibel lügt, Präfekt gibt es nicht. Diesen Titel für einen Politiker, für einen Statthalter von irgendeiner Provinz spielt es nicht. Bis man im Jahr 1961 in Caesarea in Israel einen Stein ausgegraben hat mit einer Inschrift. Und diese Inschrift lautet, wenn man das übersetzt, Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, erbaute und weihte das Tiberium den seligen Göttern. Und zwar ist diese Inschrift wahrscheinlich von Pilatus, hat er Pilatus selber anbringen lassen, als er zu Ehren des Tiberius diesen Tempel bauen hat lassen. Auch da wieder, die Bibel hat Recht. Und wenn wir gerade dabei sind, Nummer 4, wir waren ja beim Jona. Die Leute haben gesagt, es gibt nicht, dass jemand, der geschluckt wird von einem Wal, da 3 Tage drinnen ist und das überlebt. Das ist ein Märchen. Ja, spielt's nicht. Wer den Standard vom 24.02.2019 zu Hause hat, der kann nachschauen. Es gibt einen Artikel, da wird ein Zeitungsartikel der New York Times zitiert aus dem Jahr 1896 und zwar der 22. November. Da steht, ein Wal attackierte vor den Falklandinseln das Fangschiff Star of the East. Mit seiner Schwanzflosse fegte er den Matrosen James Bartley von Bord. Bartley versinkt in den Wellen. Seine Kollegen glauben, er sei ertrunken. Doch als sie 1,5 Tage später einen Wal mit Harpunen erlegen, den an Deck hieven und ausnehmen, entdecken sie in seinem Magen etwas zusammengekrümmtes, das Lebenszeichen von sich gibt, berichtet die New York Times. Es ist der Seemann, der vor 1,5 Tagen über Bord gegangen ist. Die haben den aus dem Wal rausgeschnitten und er hat das überlebt. 36 Stunden, 1,5 Tage. Ja? Also auch das sind keine Geschichten, die da drin stehen. Auch das ist real. Ja, das hat der Standard geschrieben und zitiert diesen Artikel aus dem Jahr 1896. Und mein persönlicher Glaube ist, ich glaube, dass dort, wo Wissenschaft heute dem Wort Gottes widerspricht, dass dort in Zukunft die Wahrheit herausgefunden wird und Gottes Wort bestätigen wird. Denn es steht in 2. Samuel 7, Vers 28, nun Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dieses Gute deinem Knecht zugesagt. Aber warum ist es jetzt so wichtig, dass das, was da drinnen steht, dass das die Wahrheit ist? Ich muss ja eh nur glauben. Das Problem ist, dass Glauben Vertrauen ist. Und ich kann nur etwas oder jemanden vertrauen, der die Wahrheit sagt. Es ist auch noch etwas. Jesus sagt selbst von sich, dass er die Wahrheit ist. Dann muss aber auch sein Wort wahr sein. Denn die Wahrheit kann nicht lügen. Wahrheit ist ein Wesenszug Gottes. Und wenn das so ist, dann muss auch Gottes Wort wahr sein. Der Einzige, der als Vater der Lüge bezeichnet wird, ist der Teufel. Und Lüge und Unwahrheit ist ein Wesenszug des Bösen und nicht ein Wesenszug Gottes. Wir können uns auf Gottes Wort verlassen. Wir können uns auf die Bibel verlassen. In der Bibel offenbart sich Gott uns Menschen. Er zeigt, wer er ist und er zeigt, wer wir sind. In der Bibel finden wir unseren Anfang und es wird uns gezeigt, auf was wir zugehen. Die Bibel zeigt uns unseren Auftrag in dieser Welt. Wir sollen Jesu Jünger sein, seine Liebe ausbreiten in dieser Welt. Aus der Bibel lernen wir, wie das geht. Gottes Wort spricht in unser Leben und will, dass wir uns verändern lassen. Das Oberthema unserer Predigtreihe, die wir jetzt haben, die ganze Zeit schon, ist Jüngerschaft. dass wir Jesu Jünger sein sollen in dieser Welt, dass die Existenz eines Christen das Jünger Jesu sein beinhaltet, steht in der Bibel, steht im Wort Gottes. Jünger sein heißt Schüler sein, heißt von Jesus lernen. Und das Lehrbuch, wo wir das können, das ist das da. Damit ist es wichtig zu wissen, ob ich dem Wort Gottes vertrauen kann. Ja, die Bibel ist uns auf eine Weise authentisch überliefert wie kein anderes Buch der Geschichte. Wir haben das unverfälscht vor uns liegen, was die Verfasser geschrieben haben. Gottes Wort ist wahr, weil Gott selbst die Wahrheit ist. Gott belügt uns nicht. Gottes Wort steht über dem Menschenwort. Gottes Wort ist ewig. Gottes Wahrheit ändert sich nicht, je nach Erkenntnisstand. Ich möchte die Predigt schließen mit zwei Versen, eine aus dem Neuen Testament, eine aus dem Alten Testament. Jesaja 40, Vers 8. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Oder in Markus 13, Vers 31. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Amen.
Ja, ihr Lieben, heute ist der erste Samstag im Monat. Wir feiern wie immer das Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl auch jetzt, weil wir auch jetzt verkündigen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er seinen Körper hingegeben hat, damit wir als Menschen wieder heil und ganz werden können. Dass er sein Blut vergossen hat, damit wir von unserer Schuld reingewaschen werden. Und ich möchte vorlesen aus dem ersten Korintherbrief, was der Paulus schreibt, was er von Jesus selbst empfangen hat. Denn ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm unser Herr Jesus das Brot. Er sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut. Tut das immer wieder, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn so lange, bis er wiederkommt. Und auch wir wollen Jesus gehorsam sein und ihm nachfolgen. Und indem wir das Abendmahl feiern, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt verkündigen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er den Tod und den Feind ein für alle Mal besiegt hat und dass er uns ein für alle Mal von unserer Schuld reingewaschen hat und wir durch sein Opfer, dadurch, dass das Böse in uns, das Gott ablehnt in uns, mit Jesus am Kreuz gestorben und der gerechten Strafe zugeführt wurde, dass wir vor Gott stehen können. Wie Kinder, frei und rein und unbefangen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns diese Tür wieder geöffnet hast zum Vater. Ich danke dir, dass wir wieder zu dir kommen können, Vater im Himmel. Ich danke dir für deine unglaubliche Liebe, die darin sichtbar geworden ist, dass du deinen eigenen Sohn töten hast lassen aus Liebe zu uns und dass er das gern für uns gemacht hat, damit wir wieder mit dir Gemeinschaft haben. Und ich möchte euch einladen, wir machen das jetzt einer nach dem anderen, mit meinem Lieblingsspruch aus der evangelischen Tradition: Kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Und ich danke dir, Jesus, dass so wie wir dich in dem Brot und in dem Wein aufnehmen, dass du so real in uns lebst und wirkst und gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich möchte den Gottesdienst jetzt mit dem Segen abschließen. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr bei uns wart. Schön, dass wir auf diese Weise zusammen sein können. Ich segne euch mit dem Wort, das uns aus dem Alten Testament überliefert ist, wo Gott gesagt hat, zu Mose gesagt hat, so sollen die Priester das Volk Gottes segnen. Das war sein Auftrag und wir sind Priester. Diesen Status haben wir durch Jesus. Und so können wir einander segnen. Mit dem Wort, der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Und so möchte ich euch alle segnen für den Sonntag. Genießt die ersten Schritte zurück in ein normales Leben, auch wenn es noch weitere Einschränkungen, gibt. Genießt das Wochenende. Ich wünsche euch viel Kraft und Segen für die kommende Woche. Eine kurze Sache noch. Wir werden ja ab 16. Mai wieder Gottesdienste haben, mit Einschränkungen. Ich habe es schon auf die Homepage gestellt. Es werden 16 Personen anwesend sein können. Wir werden das jetzt nach Hauskreisen einteilen und Platz lassen für ein paar andere Leute, die jetzt derzeit nicht in einem Hauskreis sind. Die genauen Liste, Details und so weiter und so weiter, das werden wir jetzt im Laufe der nächsten Woche alles klären und euch rechtzeitig informieren. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder einen großen Schritt Richtung normales Leben, Kirchenleben machen können, auch wenn es noch nicht ganz normal ist. Aber es ist schön, dass das zumindest teilweise wieder möglich ist. Wir werden in dieser Zeit, bis reguläre Gottesdienste möglich sind, auch weiterhin den Livestream anbieten. Also auch ab 16. Mai wird es auch weiterhin Livestreams geben, damit auch die, die nicht kommen können, mit uns Gemeinschaft haben können. Genau. Alles Weitere dann folgt noch. Danke, dass ihr mit dabei wart und eine gesegnete Woche.